ARD Sounds.
Der 15. Juli 2026, ein Tag für die Geschichtsbücher.
Der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, alles ein bisschen schneller heute an diesem Tag hier in Nevers.
Sören Warenschold gewinnt diese Etappe mit 50,9 km/h. Das ist ein Rekord und dass er der Schnellste in diesem Finale ist, ist auch eine Riesenüberraschung. Aber er hat sich abgesetzt, er hat sie alle überrumpelt und hat damit diese Etappe, auch wenn es auf dem Zielstrich nochmal richtig, richtig knapp wurde, gewonnen. Das war ein tolles Finale durch den Mann, der im vergangenen Jahr die Deutschlandtour gewonnen hat und damit den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert hat. Und hier fing er auf dem Zielstrich noch Olaf Koy aus den Niederlanden und Jasper Philipsen aus Belgien ab, beziehungsweise die beiden kamen nicht mehr rechtzeitig heran an Sören Warenschold. Der 10. als bester Deutscher ist Pascal Ackermann. Und zum Protokoll dieser 50,9 km/h mit Abstand schnellsten Etappe der bisherigen Tour de France-Geschichte gehört natürlich auch, dass Tadej Pogacar sein gelbes Trikot erfolgreich verteidigt hat.
Ja, herzlich willkommen aus Nevers am Ende der 11. Etappe. Wir melden uns ja jeden Tag aus dem Ziel, um das Wichtigste bei der Tour zu besprechen. Schön, dass ihr auch heute dabei seid. Ihr hört uns natürlich in ARD Sounds. Abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter und hört jeden Tag gerne zu. Wir müssen inzwischen korrigieren. Jasper Philipsen ist zurückgesetzt worden von der Jury.
Wissen wir es? Warum? Noch nicht. Nee, okay. Ich konnte es noch nicht nachgucken. Nee, also ich hatte es in unserer Übertragung nicht gesehen. War vielleicht ein bisschen vorher.
Ist jetzt auf jeden Fall 119. des Tages. Noch hinter Julian Alaphilippe und hinter Georg Zimmermann, die als letztes ins Ziel kamen.
Ja, dann nicht. Die kamen ja auf Platz 173, 174
so, okay.
An.
Ja, okay.
Also am Ende des Feldes.
Am Ende des Feldes, genau. Und darüber sprechen wir natürlich hier in diesem Podcast heute mit Fabian Wegmann, habt ihr gerade schon gehört, unserem ARD-Experten. Michael Ostermann von sportschau.de ist da.
Hallo.
Und den ihr gerade gehört habt, Holger Gerska, unseren Radioreporter. Ich bin Moritz Kasserletz. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und es war die schnellste Etappe, die es je gab in der Geschichte der Tour de France. Fabian, warum war das heute so?
Ja, weil sie nicht einmal langsam gefahren sind. Es war natürlich auch sehr flach, ganz leicht wellig nur. Der Wind war nicht allzu stark. Es hatte ja morgens auch noch geregnet, ordentlich gewittert auch. Als die Fahrer dann gestartet sind, hat es gerade aufgehört. Also das war wirklich sehr gut für die. Da hatten sie richtig Glück gehabt. Ja, und dann hatten wir 4 mega starke Ausreißer, die ziemlich schnell gefahren sind. Und hinten wollten sie ihnen auch nicht mehr als 1,5 Minuten geben. Und die sind vorne Vollgas gefahren und die sind hinten Vollgas gefahren. Und keiner hat auch nur einmal irgendwie daran gedacht, vielleicht mal einen Tritt auszulassen. In der Vergangenheit haben wir das ja öfter mal gesehen, dass so eine Spitzengruppe, wenn die merken, ja, wir sind jetzt 100 Kilometer gefahren, haben 55 Sekunden Vorsprung, dann haben die einfach mal die Beine hochgenommen, haben gesagt, wisst ihr, das Spiel spielen wir so nicht mit und dann nehmen die hinten auch raus. Da haben die vorne gar nicht dran gedacht. Die haben gesagt, wir fahren jetzt so schnell, vielleicht können wir die hinten auch mürbe fahren. Aber es haben sich genug Sprintermannschaften gefunden, die Vollgas hinterhergefahren sind. Sudal Quickstep hat sich komplett rausgehalten. Das hatte hinterher ja auch anscheinend einen Grund, denn Timmerlier war auch nicht vorne zu finden. Anscheinend hat er sich nicht gut gefühlt, sonst wären sie mit Sicherheit gefahren, aber das Ergebnis hat ja auch nicht gereicht. Also ich dachte, vielleicht halten sie sich zurück und weil sie sonst die letzten Tage so viel gearbeitet haben, aber der hat sich mit Sicherheit nicht gut gefühlt und deswegen haben die nicht mitgeholfen. Alpecin Premier Tech hat sich auch sehr lange zurückgehalten. Also die meiste Arbeit hat im Grunde genommen ja, das Team um Max Ganter gemacht.
Mit dem Team von Benjamin Gamay.
Genau. Wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Also vielleicht hat auch das Gewitter dafür gesorgt, dass eine besondere Energie in der Luft lag heute.
Das kann natürlich auch sein.
Ja. Das ist ja klar, kann ja auch passieren. Wir haben nämlich, oder Michael hat mit John Degenkolb gesprochen am Bus und ich sage deswegen chronologisch, weil wir hatten ja heute so 6 Kilometer vor dem Ziel eine sehr spezielle Kurve, vor der viele gewarnt hatten, du auch Fabian, dass da wirklich viel passieren könnte, dass nichts passiert.
Auf dem ersten Blick. Abgefahren, ich bin einfach vorbeigefahren an diesem Abzweig, weil ich dachte, das kann es jetzt nicht sein, warum fährt man da hier nochmal diesen links?
Da ist nichts passiert, aber John Degenkolb hat trotzdem ziemlich deutliche und kritische Worte auch gefunden.
Das muss man auch wirklich ernsthaft in Frage stellen, ob so eine Ankunft zielführend ist für das, was wir hier machen. Ich meine, wir tun hier Leistungen auf allerhöchstem Niveau abliefern und dann jeder weiß halt einfach, okay, wenn es vor sechs Kilometer vom Ziel halt einfach so eng wird, dann gibt es halt ein unfassbares Gekloppe für diese Kurve und dann werden halt die Beine hochgenommen und weil halt die Straße hat halt dann nur 4-5 Meter und ja, dann kann keiner mehr vorbeifahren und so war es dann im Grunde genommen, dass halt dann, ja, das vergrößert halt das Risiko und die Gefahr auf den Sturz nochmal so viel mehr und muss man wirklich in Frage stellen, ob das Richtige ist hier.
Zwei Fragen dazu, könnt ihr John Degenkolb verstehen? Und zweitens, warum haben alle das Tempo rausgenommen danach? Also sie haben ja wirklich so langsam war die Etappe ja. Zu keinem Zeitpunkt als dann 5 Kilometer vom Ziel. Warum war das so?
Das hat Vereskol ja, glaube ich, auch im Interview gesagt, dass sie so langsam nicht einmal im Rennen gefahren sind, wie auf den letzten, oder von Kilometer 4 oder 5 bis Kilometer 2 dann. Es gab einen richtigen Sprint auf diese Kurve hinzu. Jeder wusste das, jeder hat das halt gesehen. Nicht nur ich beim Abfahren, sondern jedes Team. Also die einmal gucken sie über Veloviewer, was das für eine Kurve ist. Und dann fahren ja auch Leute aus dem Team vorher, gucken sich das ganz genau an und sie wussten, dass das ein neuralgischer Punkt ist, dass man da vorne sein muss. Und wenn einfach 8 sportliche Leiter das ihnen ihren Teams sagen, oder nicht nur 8, sondern 23, weil mussten ja alle vorne fahren, weil diese 5-Kilometer-Marke, diese Sprintzone, die war ja erst nach dieser Kurve. Also sind da alle Vollgas draufgefahren, wollten alle vorne sein und dann war die Straße schmal. Dann waren es nur noch 5 Meter eben, ne, wie John das schon gesagt hat. Und dann haben die Teams, die vorne waren, haben natürlich gedacht, ich bin jetzt vorne, da will ich auch bleiben. Wenn wir nebeneinander fahren, dann kann auch keiner von hinten kommen und uns überholen. Hinten gab es ein Hauen und Stechen. Das sieht man aus dem Heli nicht so. Das ist, man denkt dann immer, dann eiern die da so ein bisschen her. Und die vorne machen keinen Platz und nehmen das Tempo einfach raus. Und erst bei 2 Kilometer, als die Gitter anfangen, da wurde es ein bisschen breiter. Da wurde es dann wieder schnell und dann ist das Chaos im Grunde genommen ausgebrochen.
Ja, und dann kam der Sprint.
Aber ja. Zweite Frage, warum das so ist, also ob ich die Kritik verstehe.
Ja.
Auf jeden Fall verstehe ich. Ich habe mich ja mit der Topografie, mit der Region nicht auseinandergesetzt, aber man muss natürlich gucken, dass man eine vernünftige Gerade hat, eine Zielgerade. Und wir sind ja schon sehr weit außerhalb hier, es war ja nicht im Stadtkern. Die haben halt eine Gerade gesucht und anscheinend war das die einzige Möglichkeit, um aus der Himmelsrichtung auf diese Gerade zu kommen.
Ja, so kommt das manchmal zustande. Dann kam dieser Sprint und was bitte war mit Sören Wahrenscheid los, dass er alle so düpiert hat?
Ich weiß gar nicht, wann er genau angeritten ist, 450 Meter vom Ziel, auf jeden Fall 300 Meter vom Ziel hat er 2 Längen Vorsprung. Und das ist wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass jedem irgendwo klar war, man darf nicht zu früh in den Wind hier. Und dann zögern alle. Hinzu kam noch, es gab bei keiner Mannschaft den wirklich geordneten Zug, wie wir ihn bei Astana gesehen haben, in Po vor allem, wie wir ihn in der dritten Sprinter-Etappe, die Temelier gewonnen hat, mit Mathieu van der Poel und Jasper Philipsen für Alpecin gesehen haben. Aber heute gefühlt waren sie alle irgendwie alleine. Dann hat es nochmal ein Anfahrer von Olaf Koy auf eigene Faust probiert. Da kriegte Sören Wahrenscheid auch noch ein bisschen Windschatten und der hat einfach mal durchgezogen. Einfach nach dem Motto Augen zu und durch. Wir haben ihn ja vorher bei der Deutschlandtour erlebt, der kann sowas. Der war hier auch Zweiter schon bei einem Sprint in Bordeaux. Und ich hatte ihn deswegen nicht auf dem Schirm, weil er unterwegs bei der Tourärztin war und weil kolportiert wurde, gestern gestürzt, heute geht's ihm schlecht.
Ja, so. Genau,
hat er sich und deswegen war ich auch, wenn man am Anfang natürlich ist man, ich könnte jetzt den Unterschied zwischen Abrahamsen oder wen haben die noch, natürlich jetzt Wahrenscheid, da bin ich sicher, dass die im Sprint jetzt nicht ganz vorn mitfahren und der Däne, also Magnus Kort ist ja als dänischer Meister zu erkennen, aber ich war auch für einen Moment, ich war froh, dass ich mal die 128 gesehen habe als Startnummer, weil auch da im Moment zögerlich war, ist das denn wirklich, weil diese Art, das zu gewinnen, das könnte man so einem Jonas Abrahamsen theoretisch auch zutrauen, aber das, auch wenn es jetzt wieder ein Stück weitergeht und mehr als die Beantwortung deiner Frage ist, Skarset, der ist der norwegische Meister, den hätte ich jetzt auch noch erkannt, aber das ist so diese typische selbstbewusste norwegische Art, wie die in den Sport hineingehen, so wie wir auch die Fußballnationalmannschaft erlebt haben, so wie wir die Wintersportler erleben, das ist so ein wie man es früher eigentlich nur vom US-Sport kannte, so dieses Selbstbewusstsein, ich probiere es jetzt mal, egal, ich greife jetzt einfach mal an. Das, was den Deutschen immer manchmal so fehlt, wer weiß, was dann schief geht, wenn ich jetzt zu früh angreife. Und da hat man irgendwie gesehen, der hat jetzt mal gemacht.
Ja, also vor allen Dingen hat er auch Glück. Also er war ja wirklich an Position 15, 16, glaube ich. Und er war auf der rechten Seite. Ja. Und die Zielgerade, die hat so einen leichten Rechtsbogen beschrieben. Und normalerweise geht da rechts nicht keine Lücke auf, sondern alle fahren da, weil das der kürzeste Weg ist. Und das hat er auch im Interview gesagt. Er hat gesagt, auf einmal ging da die Lücke auf und dann habe ich es einfach probiert. Und dann kam er mit Überschallgeschwindigkeit an. Lag aber auch daran, dass vorne das Tempo rausgenommen worden ist. Weil Jasper Stuyven kam in die Führung und alle haben gedacht, okay, jetzt kommt der, dann wird er mal richtig antreten. Der hat sich aber umgedreht, hat wahrscheinlich auch im Funk gehört, Melier ist gar nicht da. Mhm. Und dann hat er sofort rausgenommen. Und dadurch wurde es vorne breit, alle haben den Tritt rausgenommen und er kam dann mit Schwung rechts vorbei. Also der hat auch von diesem Chaos einfach profitiert und kam schön mit Schwung und hatte dann 10 Meter und hat es dann wirklich souverän nach Hause gefahren. Also hatte er noch eine halbe Radlänge Vorsprung.
Ja, super Timing. Also 10 Meter hinter der Linie war Olaf Kreu schon wieder vorbei an ihm. Also super abgetimt. Ja.
Genauso hat es übrigens Max Kanter auch gesagt. Also alle sind davon ausgegangen, dass links die Lücke aufgeht. Und dass rechts, oder wie er gesagt hat, die Tür aufgeht. Und dann ist aber rechts die Tür aufgegangen. Und das war eben die große Chance für Vance Scholt. Also der konnte es wahrscheinlich sein Glück selber gar nicht fassen, als die Lücke da war. Und dann kommt genau das, was Holger sagt. Dann die Chance jetzt nutzen. Es kann ja nur schief gehen. Oder eben es gelingt. Und in dem Fall ist es gelungen.
Also, ja. Es ist der größte Erfolg seiner Karriere.
It's unbelievable. It means everything. It's my biggest win so far. And like I said, when I came here, I knew that there are 2-3 guys that are faster than me. But if I'm lucky and I have a good sprint, like today, then it's possible. And sometimes I have really good confidence and I believe in myself. But there's many, many times where I feel super tired and like it's impossible to win here. So it's crazy that it happened today. Also after the crash, I felt really shit in the start, but then my body got going and I felt better in the final with the adrenaline and everything. And to finish it off for the team, we have some quite highs and lows in this race. So it's incredible to take this win. And I just have to let it sink in. And then I will probably be more happy than I look now, but it's a big surprise for myself.
Eine große Überraschung für ihn selbst und er sagt im Prinzip das, was die deutschen Sprinter auch immer sagen. Wir wissen, dass es hier 2-3 Leute gibt, die besser sind als wir oder als ich in diesem Fall dann so. Aber an einem guten Tag, wenn ich Glück habe und einen guten Sprint habe, kann ich auch mal gewinnen. Und das ist Sören Varensch heute passiert. Also vielleicht auch ein Mutmacher für morgen. Wir hören mal den besten Deutschen, Pascal Ackermann, der nach der Rückversetzung von Jasper Philipsen jetzt offiziell 9. dieser Etappe ist. Und Bernd Arnold hat am Teambus mit ihm gesprochen.
Pascal, Sie waren lange am Hinterrad von Philipsen. Was war in der entscheidenden Phase für Sie los?
Ja, ich habe eigentlich erst mal gesagt, ich bleibe in der Uno X, weil Varens gehört ist einfach ein perfekter Leadout-Mann. Und normal geht er früh. Und da habe ich ihn ein bisschen irritieren lassen, weil ich bei Merlier am Rad war. Und dann sind die losgefahren und dann dachte ich, jetzt muss ich auch los. Aber es war noch viel zu lange.
In der Schlussphase sehr chaotisch, 2 Kilometer vor dem Ziel war das Feld noch ganz dicht beieinander und jeder hat sich gedacht, wann geht er denn los, der Sprint? Wie können Sie uns die Situation beschreiben?
Ja gut, ich würde sagen, die letzten 10 Kilometer heute waren die langsamsten vom ganzen Tag und keiner wusste wirklich, wann es jetzt losgeht. Und da hat ein Team gezuckt, das war glaube ich Decathlon und dann ging es halt los.
Es soll die schnellste Tour de France-Etappe ever gewesen sein. Wie hat sich das für Sie bemerkbar gemacht?
Ja gut, ich hatte heute 56,11 gekettet und es war definitiv untertags zu klein. Wir waren nur im Hinterradkrank und haben so schnell gedreht, wie es ging. Es war eine schnelle Etappe, es war eigentlich wie erwartet, so haben wir heute Morgen schon gesagt. Und ich glaube, morgen wird es nochmal härter.
Ja, kann das sein, dass es morgen nochmal härter, nochmal schneller wird vielleicht sogar?
Geht auf der Formel-1-Strecke von Manicur los, also gut, da kann man 250 fahren.
Ja. Dann sind wir schon fast im Ziel. Ne?
Ja. Nein, Nee, normal nicht. Also es geht durch die Weinberge des Burgund. Es wird natürlich theoretisch die letzte Chance schon für die Sprinter sein, aber es gibt auch einen Berg, 20 Kilometer vor dem Ziel, 2,5 Kilometer lang. Da wird man es den reinen Sprintern versuchen, möglichst schwer zu machen. Und deswegen glaube ich, dass es morgen auch Ausreißer gibt, die vielleicht auch ein bisschen namhafter sind, damit jetzt nichts gegen Julian Alaphilippe, aber dass vielleicht eine stärkere, vielleicht 6, 7, 8 Fahrer wegkommen, dann wird es für die Sprinter nicht so einfach, weil die das dann 20 Kilometer vor dem Ziel auch so ein bisschen tarieren müssen, ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen, dass die Sprinter mitkommen und dann könnte es interessanter werden. Also das Duell zwischen Ausreißern und Hauptfeld morgen.
So. Was passiert denn eigentlich mit den Sprintern nach der Etappe morgen, Michael? Fahren die alle nach Hause, oder?
Ja, früher wäre das so gewesen, die Cipollinis und Petakis
dieser Welt. Petaki, der hat hier auch genau gewonnen. Ja.
Die wären dann nach Hause gefahren. Ja, die sich noch Chancen ausrechnen im Kampf ums grüne Trikot, also Mats Pedersen wird sicherlich nicht nach Hause fahren, Binyam Gemayel wahrscheinlich auch nicht. Und immer wenn man sie so fragt und sagt, das ist jetzt eigentlich die letzte Chance, sagen, ja, Paris kann auch nochmal ein Sprint werden, ist ein bisschen geändert, das Finale. Mhm. Mir fällt das schwer, das zu glauben, aber sie glauben das offensichtlich alle, dass sie dadurch, dass es irgendwie ein bisschen weiter weg ist vom Ziel, dass sie dann doch nochmal die Gelegenheit bekommen zu sprinten.
Die 17. Etappe, also vielleicht nicht Temelier, aber Mats Pedersen, Søren Warnschuld, können schon, da geht noch was. Es wird dann sich dann, ja, da wird dann die Frage stehen natürlich, wie groß ist so eine Ausreißergruppe und wie viele Sprintermannschaften finden sich dann wirklich noch zusammen.
Mhm. Wie viele Teams müssen auch noch irgendwie einen Etappensieg haben? Ne?
Ja, das ist auch, genau, das ist dann dadurch, dass dann noch die drei Alpenetappen kommen, mit Bergankünften und danach noch Paris, ist das für so alle anderen dann wahrscheinlich auch die letzte Chance.
Also und damit müssen Sie ja rechnen, dass das morgen die letzte Chance ist. Also ich glaube, Sie werden morgen alles versuchen, das dann auch zu realisieren. Und ja, es gibt halt, ja, also Alpecin ist gerettet worden, mal wieder durch Mathieu van der Poel, den sein Teamchef auch schon als den Fels in der Brandung sozusagen für dieses Team bezeichnet hat, nach seinem Etappensieg. Und Philipsen war heute Zweiter, theoretisch, wenn er nicht nach hinten versetzt worden wäre. Da sind sie ganz optimistisch, dass er seinen Sprint gefunden hat, nachdem das ja in den ersten drei Sprints nicht...
Dritter
wäre gewesen, ja. So.
Cool,
das, genau. Sie sind also aber auf dem, ne, also sie haben das Gefühl, okay, er kommt jetzt, er hat jetzt dann vielleicht doch die Beine und wenn das Leadout diesmal besser funktioniert, so wie es Bergerac funktioniert hat. Da war das Leadout ja wirklich gut von Mathieu van der Poel. Genau. Da haben nur die Beine nicht gereicht, dass er das nochmal schaffen kann. Binyam Gemayel also, will auch
ganz
unbedingt
kurz mal, die werden das alle probieren.
Ja,
es geht ja um die Tour de France. Ne? Einfach ja, zu sagen, ja, weiß nicht, ob der so das schafft oder wie gut er drauf ist. Die haben da jetzt ein halbes Jahr drauf trainiert und die müssen jede Etappe einfach voll ausnutzen. Genau, ne?
Aber ansonsten sagen sie hinterher. Andere haben schon ihre Siege eingefahren.
Klar.
Und Philipsen, wissen wir alle, der verkraftet das nur, wie alle Sprinter natürlich
aber
nicht so gut.
Aber er könnte auch verkrampfen. Also so,
ja, das ne, kann auch sein.
Auch heute
genau. Der Druck ist auf jeden Fall sehr, sehr groß für alle, die bisher noch nicht erfolgreich waren. Das gilt auch für Binyam Gemayel, der auch klar sagt, ich will hier eine Etappe gewinnen. Und wie gesagt, eine, vielleicht zwei Gelegenheiten gibt es noch. Aber ja, es wird nicht leichter.
Bisschen Spekulation. Holger und ich haben heute im Audio-Livestream darüber spekuliert, was wohl Marion Roos sagt als Expertin des französischen Fernsehens über ihren Mann Julien Alaphilippe, der nun wirklich, das kann man glaube ich sagen, seine besseren Tage hinter sich hat. Ja. Also wie hart geht sie wohl mit ihm ins Gericht? Wie würdest du es machen, Fabian? Mal angenommen, dein Lebensgefährte würde jetzt hier mitfahren und kläglich versuchen, irgendwas zu erreichen. Aber
ich würde mich einfach total freuen, dass er auf seine alten Tage noch in eine Fluchtgruppe gekommen ist. Ich meine, er hat es ja probiert, er hat alles probiert und ist dann auch in so einer Bergwertung vor allen Dingen abgeflogen, die halt so 5% hat. Aber ich glaube, daran sieht man auch, wie schnell die gefahren sind einfach. Ne?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass ihre Kritik zu scharf ausfällt.
Sie wird sicherlich nicht darauf verweisen, dass er bei Tudor ein fürstliches Gehalt verdient, das eigentlich gar nicht, das ist eigentlich viel zu viel. Ich glaube, das
wird... Naja, aber er hat gute Werbung heute gemacht.
Ja.
Also für das Entertainment ist er ja immer noch da.
Er ist mit Georg Zimmermann dann ins Ziel gekommen. Georg Zimmermann ja gestürzt zwischendurch, wissen wir inzwischen, was mit ihm los ist.
Hat ihn sogar so über die Ziellinien geschoben.
Ja, genau. Ne?
Also
ja,
es war wirklich, da sieht man auch, was das für ein Typ ist, Alaphilippe. Ja. Haben wir noch nicht. Es scheint nicht allzu schlimm zu sein. Nein, aber also ist glaube ich nichts gebrochen und so alles, aber solche Stürze sind richtig doof. Also mir ist das auch, dass das zweimal passiert. Ich habe es ja nicht ganz genau, also ich habe es im Augenwinkel gesehen, habe nur den Pfleger da noch stehen sehen, ihn da liegen sehen, ganz unten, alle anderen oben drüber und dann der Verpflegungsbeutel da wusste ich sofort, okay, der hat den genommen und der ist ihm irgendwie in den Lenker rein. Mhm. Entweder ist der Henkel gerissen oder er ist ihm einfach so reingeschlagen, was halt passieren kann und dann verhautst dir das Vorderrad und dann gehst du über den Lenker und so ähnlich ist mir das bei der Lombardei-Rundfahrt mal passiert und dann hatte ich auch komplett alles offen. Also den Bauch, die Brust, sowas, was du eigentlich nie hast bei einem Sturz. Normalerweise rollst du dich eigentlich immer ab, aber ja, dann sind die Beckenknochen oben vielleicht auch offen und das sind ganz doofe Stellen. Das tut halt total weh. Da schläft man ganz, ganz schlecht. Also wenn ich jetzt die Hüfte da auf habe, weil ich in der Kurve zu schnell gefahren bin, dann geht das immer. Dann kann ich mich auf die andere Seite legen. Da kann man einigermaßen schlafen. Aber so, wenn der Bauch so ein bisschen was abgekriegt hat, Kinn hat er ja auch, also der hat den Kopf Gott sei Dank noch hochgekriegt. Wie gesagt, ich habe da keinerlei Informationen. Ich drücke ihm einfach die Daumen, dass er das einigermaßen überstanden hat. Aber egal wie, dieser Impact, den du hast, wenn du einfach mit 50 über den Lenker gehst und da landest, ob du dann hinterher viel offen hast oder nicht, du wirst das merken die nächsten Tage.
Und er weiß, wie es ist. Letztes Jahr 9. Etappe, dieser Sturz, auch ins Ziel gefahren,
konnte zum 10. nicht mehr antreten. Auf dem ersten Blick sehr viel schlechter aus als heute. Also das können wir natürlich gar nicht beurteilen. Eine Prellung siehst du von außen auch nicht. Aber er ist dann im Ziel direkt in den Mannschaftsbus gegangen, auch nicht wieder rausgekommen. Deswegen haben wir jetzt noch aus erster Hand keine Informationen. Da müssen wir, glaube ich, einfach mal den Abend abwarten und vielleicht und können wir ihn morgen früh befragen, wie es ihm geht. Ich habe zum Ende noch eine Quizfrage. Okay. Holger, muss ich jetzt ausklammern, weil wir haben das heute im Laufe unseres Audio-Streams schon thematisiert. Wir haben den 15. Juli 2026. Was ist denn am 15. Juli 2006 bei der Tour passiert?
Das müsst ihr ja wissen, war ich ja da.
Sag mal, Nougat.
Nicht? Das ist ein bisschen unsere letzte Chance für die Sprinter.
Nougat, ja, ich weiß, Rhonetal meinst du?
Montelimar.
Aber was war denn da?
Zielort Montelimar.
Ich gebe einen.
Jens Vogt, ich habe es gehört.
Zweiter Etappensieg. Ja, du hast den Stream gehört. Guck mal, zweiter Etappensieg bei der Tour nach 2001, dann, also 2006.
Oscar Pereiro fährt ins gelbe Trikot mit einer halben Stunde fast Vorsprung.
Ach so, ja, das war da. Ja, dann, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. 32 Minuten oder was?
29, 57, glaube ich.
Aber sowas gibt es heute nicht mehr.
Das ist völlig verrückt. Wenn man das hört, ich habe meine eigene Reportage gehört und ich habe den Satz gesagt: Jetzt haben sie 28 Minuten und 50 Sekunden Vorsprung. Klingt wie 1912. Ja, das ist nur 20 Jahre her, wie sich dieser Radsport verändert hat. Das
war eine Katastrophe, vor allem ja hinten zu fahren, weil das ist einfach kein Eintritt, kein Tritt. Also wir sind da, das hat so lange gedauert, dann sitzt man einfach nur diese Zeit ab. Stimmt, das war.
Ja, das war aber auch geil.
Also mal so die ganze Tour war eine Katastrophe. Floyd Landis hat gewonnen und nachträglich wurde ihm der Sieg abgekannt wegen
Wir sind nämlich auch ein paar Etappen ein bisschen schneller
gefahren. Und Oscar Pereiro hat dann die Tour gewonnen, eben durch diesen großen Vorsprung auf jener Etappe heute vor 20 Jahren. Also eigentlich total irre alles. Ne? Also können wir eigentlich fast knicken, diese Tour. Ja, das war doch mal noch ein schönes Ende. Wir hören uns morgen wieder im Fernsehen ab 14.05 Uhr wieder live zu sehen. In der Sportschau, auf sportschau.de natürlich auch und in der ARD Mediathek im Livestream. Und den Audiostream hört ihr wie jeden Tag zuverlässig um 14 Uhr und dann bis zum Ende. Morgen die nächste Flachetappe. Heute war es überhaupt nicht langweilig. Das mache ich jetzt total unironisch. Wir haben ein ganz tolles Programm gemacht und das machen wir morgen auch wieder. Also ihr müsst nicht die Befürchtung haben, oh, was soll da passieren auf so einer Flachetappe? Kann ich mir auch knicken. Nix da. Morgen wird's wieder geil.
Etappe übrigens.
Genau, morgen wird es wieder gut und Pascal Ackermann sagt, morgen wird es noch heftiger als heute. Ja. Und das muss was bedeuten. Also
auch im Audio-Livestream.
Ja, noch natürlich. Und zwar nur da. Also vielen Dank euch. Bis morgen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören.
Da kommt er und er schafft es. Pogacha ist oben, hat den Galibier bezwungen. Und jetzt Florian Lippowitz, da kommt schon. Und Sturz von Tadej Pogacar. Und erbarmungslos tickt die Zeit. Sie kommen zu spät, es gibt einen Ausreißererfolg. Es ist nicht zu fassen.
Tourfunk live. Die Tour de France. Alle Etappen live hören. Jeden Tag ab 14 Uhr.